Radio SRF.
Eine ganze Armee aus Ton. 8000 Krieger, gepanzerte Infanteristen in Reih und Glied, Bogenschützen, Streitwagen und ihre Lenker. Diese Armee des ersten chinesischen Kaisers ist über 2000 Jahre alt. Sie wurde aber erst 1974 zufällig in einer gigantischen unterirdischen Grabanlage gefunden. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und sie gilt auch als achtes Weltwunder. 10 dieser Terrakotta-Krieger sind nun zusammen mit über 200 weiteren Kunstgegenständen aus dem alten China in einer Ausstellung im Historischen Museum Bern zu sehen, unter dem Titel «Jin, der unsterbliche Kaiser und seine Terrakotta-Krieger». Zu Gast bei uns Sigrist ist dazu Jakob Messerli, Direktor des Historischen Museums Bern und der Mann, der die Ausstellung erst möglich gemacht hat.
Das Tagesgespräch.
Wir sind hier, Jakob Messerli, gerade schon mitten in der Ausstellung rein. Neben 6 von diesen Kriegern und einem Ross. Können Sie vielleicht einen von diesen Kriegern hier, den Panzer, die Infanterist zum Beispiel, können Sie mit einmal beschreiben, was sehen Sie da?
Ja, das ist ein vielleicht etwa 1,80, 1,85 grosser panzerter Fußsoldat. Steht sehr dreibeinig da. Hat, wenn man seinen Gesichtsausdruck anschaut, fast so ein Lächeln drauf. Durch dem spöttisch vielleicht sogar, erstaunet vielleicht sogar, so im Sinn, wenn er einmal sagt, hoppla, was habe ich da hier in Bern verloren, völlig neue Umgebung. Wenn man die Kopfbedeckung anschaut, sieht man, es ist anders als von den anderen Figuren. Er hat so auf die rechte Seite über eine Ausbühlung auf seiner Mütze, dort drunter ist der Haarknoten verborgen, der zu der Frisur von dieser Zeit gehört hat. Man sieht dann unten auch eher grobe Unterschenkel, unter dem Waffenrock führen schauen. Man sieht 2 Schuhe, die mit einem Bändel geschlossen sind. Man sieht sogar, wie er ein schönes Lätschli hat auf beiden Schuhen, Oberseite. Man sieht gerade an diesem unteren Teil auch eigentlich recht gut, wie die Figuren sind hergestellt worden, dass sie eigentlich also Lett ausgewalte Stücke waren, die man nachher zu Röhren geformt hat. Aber da kann man dann sicher später noch etwas dazu sagen.
Sie haben das jetzt ganz ausführlich schon beschrieben. Kann man dann sagen, das ist jetzt ja nur einer von 8000, kann man dann sagen, der ist individuelle Zeug? Steht da jeder für sich? Wie ist das?
Also, man muss sicher aufpassen mit dem Begriff Individualismus. Der bedeutet heute natürlich etwas anderes für uns, als es sicher dann gemeint ist. Aber es ist doch etwas vom Faszinierendsten an diesen Figuren, dass keine gleich ist wie die anderen. Ob schon sie seriell sind hergestellt worden, also in grosser Zahl, hat jede einen anderen Gesichtsausdruck, ist individuell geschaffen worden, ganz interessante Kopfbedeckungen beispielsweise, die sagen sehr viel über den Rang aus, die Frisuren, die minutiös ausgearbeitet sind, aber eben auch Kleidung, Panzerung, das ist je unterschiedlich. Also wenn man dort bei diesen Figuren genau her schaut, entdeckt man eine ganze Menge von Unterschieden, wo beim einen hat es das, beim anderen hat es das nicht.
Sie haben vorher gesagt, eben aus Lett, sagen die, also Lehm. Sind denn die wie ein Blumentopf gebrannt worden oder doch nochmal ganz anders?
Ja, im Grundsatz ist natürlich das genau Gleiche. Es ist Lehm, da wird feucht bearbeitet, das trocknet und das wird nachher brennt und durch das entsteht das dauerhafte Material Terrakotta. Allerdings gibt es natürlich schon ein bisschen Unterschiede zu einem Blumentopf. Also der Blumentopf, da haben wir ja alle unsere Erfahrungen damit, wenn man den fallen lässt, dann verbricht er relativ rasch. Also es ist nicht sehr, sehr stabil. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Tonarbeiter vor mehr als 2200 Jahren vor allem den Trocknungs- und Brennprozess im Griff hatten. Das Wichtige ist, es sind riesige Mengen Ton in so einem Krieger drin. Bis das trocknet ist, passiert ein Schrumpfprozess, dass der keine Rissen entstehen, dass der Kopf gleich im gleichen Verhältnis schrumpft wie der Rumpf und nachher vor allem auch, dass man den Brennvorgang so im Griff hat, dass die Figuren nachher auch ganz rauskommen. Das ist wirklich von der jetzt rein Technologie her, von der Tonbearbeitung, von der Töpferei, von der Keramikbearbeitung eigentlich. Also eine wahnsinnige Leistung, die auch heute ganz schwer nachzuahmen ist.
Wenn wir jetzt so weggehen von diesen Kriegern und dem Ross und da ein bisschen ums Ecken herumgehen, Dann sehen wir hier einen Musikant und einen Jongleur. Haben denn die auch zu dieser Armee gehört? Es war nicht nur kriegerisch, die Armee.
Nein, das hat eigentlich nicht zur Armee direkt gehört, gehört aber zu der Grabanlage vom ersten Kaiser. Da muss ich vielleicht ganz kurz so etwas über das Verhältnis sagen. Die Grabanlage ist eine riesige Anlage, x Quadratkilometer gross. Im Zentrum steht der Grabhügel. Das ist ein etwa 80 Meter hoher künstlicher Hügel. Das ist Pyramide und darunter ist der erste Kaiser begraben. Das ist etwas, was man immer gewusst hat. Das ist ein Kaisergrab. Dass zu diesem Grab aber mehr gehört, hat man nicht gewusst. Und 1974, durch einen Zufallsfund, wo die Bauern am Anfang der Trockenzeit einen Brunnen gegraben haben, sie sind auf eine harte Schicht gestossen, haben dann Tonscherben gefunden, am Schluss sogar so einen Kopf von einer solchen Figur, haben sie die Terrakotta-Armee entdeckt.
Also das ist rein zufällig passiert. Man hat nicht gegrabt und gesucht, sondern zufällig.
Es ist ein reiner Zufallsfund und das ist vielleicht auch der Grund, wieso die Überraschung so gross ist, man kann das wirklich als eine archäologische Sensation vom 20. Jahrhundert bezeichnen. Und eben nicht nur die Terrakotta-Armee, die rund 1,5 Kilometer von diesem Grabhügel weg ist, sondern man hat nachher das Areal archäologisch angefangen untersuchen und hat eine Vielzahl von weiteren solchen Gruben gefunden, wo es auch ganz andere Figuren begraben hat als nur die Soldaten. Beispielsweise eben der Jongleur, den wir da vorhin gesehen haben, der Artist, der Musiker. Also der Kaiser hat sich im Jenseits nicht nur wollen bewachen durch seine Armee, sondern er wollte auch unterhalten werden. Der hat auch in seiner gewissermassen Freizeit Lustbarkeiten haben, hat es wollen schön haben im Jenseits.
Ist es denn so, dass man das irgendwie weiss, dass die Armee den toten Kaiser hätte bewachen sollen? Oder was die Armee für eine Aufgabe gehabt hat?
Ja, die sprechen die eigentlich eine ganz zentrale Frage an. Was weiss man eigentlich überhaupt über das Weltbild von dieser Zeit? Wieso ist das entstanden? Nein, man weiss fast nichts darüber. Also über den ersten Kaiser gibt es keine zeitgenössischen schriftlichen Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen, wo man sich darauf stützen kann, die stammen aus vom Sima Qian. Das ist der erste chinesische Geschichtsschreiber, aber der hat gut 100 Jahre später gelebt. Also hat das selber nicht miterlebt. Und wenn er sich mit dem ersten Kaiser auseinandersetzt, dann meint er in vielen Fällen sehr wahrscheinlich ändert sein eigenen Kaiser von dieser Zeit, wenn er ihn kritisch beleuchtet. Also von dem her, was die Funktion von dem war, ist Interpretation. Das ist im, nach heutigem Wissensstand, was ich vorhin erzählt habe, also die gängigste, die breiteste Interpretation, dass das eine Schutztruppe war für den Kaiser im Jenseits. Aber ob das wirklich so war, da ist ein ganz grosses Fragezeichen.
Aber was man weiss, eben die Armee ist 8000 so tönerne Krieger gross. Nur 1500 von denen sind bis jetzt ausgegraben. Der Rest, der ist noch im Lehm.
Das ist ja so. Man hat nach 1974 relativ rasch eine beträchtliche Zahl ausgegraben, hat aber nachher auch grosse konservatorische Probleme gehabt, die man musste bewältigen. Man hat nachher auch mal aufgehört, dort weiter zu graben. Hat jetzt in den letzten Jahren wieder Tranchen ausgegraben. Also heute sind es rund 1500 Figuren, die ausgegraben sind. Aber man geht jetzt sehr, sehr langsam und vorsichtig vor. Die Archäologen sind der Ansicht, auch künftige Generationen sollen durchaus dort weiterarbeiten. Nämlich der beste Konservator für diese Objekte ist eigentlich der Boden, wo sie begraben sind, wo sie seit 2200 Jahren sind. Wenn sie an die Atmosphäre kommen, mit Luft in Kontakt kommen, führen nämlich bereits ganz grosse Probleme an.
Sie haben da eben die Krieger, die 10 insgesamt ausgewählt. Wir sind jetzt da noch ein bisschen weiter in dieser Ausstellung gelaufen und da stehen wir auch wieder vor so einem Krieger, Jakob Messerli. Nur der ist jetzt nicht aus Ton, also nicht so einfarbig, sondern der ist ganz bunt. Ist das jetzt auch nur eine Vermutung, dass der so farbig war oder weiss man da mehr?
Da weiss man deutlich mehr. Da könnt ihr davon ausgehen, dass das, die Bemalung, die wir jetzt hier davor stehen, das ist eine minutiöse Rekonstruktion, die hat genau so ausgesehen. Also, man kann sagen, das war eigentlich eine bunte Truppe gewesen. Also, das sind knallbunt angemacht. Also, die haben Farben wie, ich sage immer, wie Skianzüge aus den 1980er Jahren, so farbig. Wieso weiss man das? Die Figuren hatten Farbreste und als sie nachher an die Luft kamen, sind die Farbreste immer abgeplatzt. Dann haben die Chinesen angefangen zu forschen dort, haben ein Forschungsprojekt zusammen mit der Technischen Universität München lanciert und die haben fast 10 Jahre lang an dem gearbeitet, für ein Verfahren zu entwickeln, wie man die Farbschichten könnte fixieren und damit die Objekte so retten, wie sie eigentlich noch sind. Und in diesem Prozess haben sie natürlich auch herausgefunden, wie die Bemalung überhaupt entstanden ist, was das für Farben waren, wie die aufgebracht wurden. Und was wir hier sehen, ist eine minutiöse Rekonstruktion eben von einem Kommandooffizier oder General, wo man sieht, er ist eben nicht nur bunt bemalt, sondern er ist schon mit einer ganz, ganz feinen Ornamentik ausgestattet, dass man sieht, das ist nicht einfach mit ein paar Pinselstrichen ist der bemalt, sondern da hat jemand stundenlang, wenn nicht tagelang daran gearbeitet, für dem so ein wunderbar farbiges Aussehen zu geben.
Würden Sie dann sagen, jetzt ist so ein bisschen wie der Vortrupp von diesen Kriegern hier in Bern angekommen, wie hat man die eigentlich ausgewählt? Ist das auch so ein repräsentativ, dass man gesagt hat, von jedem Typus wollen wir einen, oder wie hat man das gemacht?
Also wir konnten im Museum von der Terrakotta-Armee unsere Wünsche deponieren. Wir konnten auch sagen, wir hätten lieber diese Figur oder lieber die andere. Das war dann ein Verhandlungsprozess gewesen. Uns war es wichtig, einfach einen repräsentativen Querschnitt zu geben. Also es sind verschiedenste Funktionen da, eben von einem Wagenlenker über 2 Fusssoldaten, über einen Infanterist, über den General oder Kommandooffizier, über das Ross natürlich, über den Kavallerist. Also dort haben wir versucht, einen möglichst repräsentativen Einblick zu ermöglichen.
Und das hat man gemacht, indem man eben die verschiedenen Typen ausgewählt hat. Sie sind ja natürlich selber mehrmals schon in einer Ausgrabungsstätte gewesen. Dort sind es viel mehr. Da hat man dafür den Vorteil, man sieht es von euch.
Das ist sicher so. Also, ich finde, es wäre komisch, eine Ausgrabungsstätte in einer Ausstellung zu reproduzieren. Das ist etwas völlig anderes. Also, das ist einmalig in Xi'an, das anzuschauen. Der Originalort, wo die sind vergraben worden. Wir versuchen hier eigentlich etwas ganz anderes. Auf der einen Seite eben die direkte, viel, viel nähere Begegnung mit diesen Figuren. Also man kann die gewissermassen also von Angesicht zu Angesicht begegnen. Da sind irgendwie 1,5-2 Meter dazwischen. Es ist ein eigenartiges Gefühl. Es ist wie man irgendwie 2200 Jahre Geschichte würde überbrücken und nachher jemandem aus dem späten 3. Jahrhundert vor Christus in die Augen schauen. Das ist das eine. Und das andere ist, uns ist natürlich ganz wichtig, auch den Kontext zu zeigen. Also, eben, wieso gibt's die Armee? Was ist das Grabmal überhaupt? Wie ist die Vorgeschichte dazu? Wer ist der erste Kaiser gewesen? Was ist von dem ersten Kaiser nachher geblieben? Also, das sind die grossen Fragen, die wir hier in dieser Ausstellung versuchen zu stellen und Antworten darauf zu geben. Es geht nicht ausschliesslich und nicht allein um die Terrakotta-Armee.
Bleib gleich noch schnell bei dieser Terrakotta-Armee, weil das natürlich auch das ist, was die Leute in die Ausstellung bringen sollen. Sind wir ehrlich, oder? Man sieht hier auch ein Modell, wie die Terrakotta-Krieger produziert worden sind. Man könnte nicht jede Station im Einzelnen anschauen, aber als Ganzes hat man dann eine Ahnung, 8000 Krieger sind da produziert worden, hat man dann eine Ahnung, wie viele Leute die überhaupt produziert haben?
Ja, auch dort, dass sie dir sagen, richtig, man hat eine Ahnung, aber wissen tut man es nicht. Da haben sicher Tausende von Handwerkern daran gearbeitet. Das waren qualifizierte Handwerker gewesen. Das war eine schwierige Arbeit gewesen. Man sieht hier in diesem Modell auch, wie die sie hergestellt wurden. Das ist auf der einen Seite eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, für die Füße, für die Beine hat man Lett ausgerollt, also Lettplatten gemacht, die man nachher zu Röhren geformt hat. Den Rumpf hat man dann mit der Wulsttechnik aufgebaut, der Kopf ebenfalls. Und am Schluss hat man die Figuren nachher individuell bearbeitet. Also das ist eine riesengroße Arbeit gewesen. Aber wie lang, also wie manches Jahr man an dem gearbeitet hat, wie viele Leute daran gearbeitet hat, wo genau beispielsweise auch die Brunnenöfen waren, das sind ja relativ grosse Figuren, das weiss man bis heute nicht im Detail.
Viele offene Fragen, vieles, was man unklärt, nicht so richtig weiss. Wir laufen jetzt wieder zurück sozusagen zu den toten Kriegern. Jakob Messerli, eben der Anspruch ist nicht einfach nur die Terrakotta-Krieger zu zeigen, sondern die ganze Zeit von dem Kaiser, von dem ersten Kaiser von China, man hat über 200 Objekte daher geholt, Öllampen, man hat Gürtelschnallen aus Drachenkopf, man hat Armbrustteile, die man da schauen kann, viele Tiere auch, Hühner, Gückel, ein kleines Säule habe ich auch gesehen vorher, ein Geiss, Gans. Wie hat man all diese Objekte ausgewählt?
Ja, wir waren wirklich ein paar Mal in China gewesen, in Xi'an. Wir haben Objekte aus 20 verschiedenen Museen und Archäologieinstitutionen. Sicher im Zentrum steht das Grabmal vom ersten Kaiser, die Terrakotta-Armee, aber wir haben Funde aus der ganzen Provinz Shaanxi für das doch möglichst umfassende Bild für die Epoche können zu geben.
Eben, man will auch so ein bisschen den, wie soll ich sagen, den gehobenen Alltag, also die besseren Gegenstände von der damaligen Zeit, wird man da können zeigen.
Richtig. Es ist ja die Frage, was weiss man überhaupt über die Zeit? Ich habe vorhin die Schriften von Sima Qian angesprochen, das ist die eine. Und die andere Quelle sind halt einfach die archäologischen Funde. Und dort sind Gräber ganz etwas Wichtiges mit diesen Grabbeigaben. Im alten China ist die Verehrung der Ahnen, das ist etwas ganz, ganz Zentrales gewesen. Also man hat diesen Ahnen müssen während Lebzeiten Opfer bringen, man hat Ritual für sie durchgeführt. Aber wenn man selber gestorben ist, hat man das auch im Jenseits müssen weitermachen. Darum hat man den Verstorbenen, der all die Geräte mitgegeben, dass sie die Opfer, die Ritual weiter haben können durchführen. Und je gehobener natürlich die soziale Stellung von einer Person ist, desto reicher sind die Grabbeigaben. Sicher eben am ausgeprägtesten bei Königen oder eben auch später bei Kaiser.
Vielleicht ein Wort noch, und das kann man nur kurz machen, klar. Bedeutung von dem ersten Kaiser von China. Der hat also Mass und Gewicht vereinheitlicht im ganzen Reich. Das hat er aber zuerst noch zusammenführen aus dem Reich, das es vorher schon gegeben hat. Er hat Münzen geschaffen für ein grosses Reich. Er hat eine einheitliche Schrift geschaffen. Kann man sagen, er hat eigentlich das heutige China begründet?
Ja, also mit Einschränkungen natürlich, weil das heutige China dann doch nicht unbedingt das China von 2000 Jahren ist. Aber man kann das so sagen, er ist der, der das chinesische Kaiserreich geschaffen hat, 221 vor Christus. Und das Kaiserreich hat bis 1911 Bestand gehabt. Das ist ja doch eine einigermassen lange Zeit, gerade für uns hier in Europa. Wir sind ja also immer in Bezug auf das römische Reich, das für uns eigentlich so der Inbegriff ist vom Unendlichen. Lange politisch bestehende Gebilde. Das chinesische Kaiserreich hat viel, viel länger bestanden. Also das ist ganz sicher ein zentraler Punkt. Man muss vielleicht doch noch ein paar weitere Sachen sagen. Es ist nicht nur die Vereinheitlichung, die eine ganz wichtige Rolle spielt beim Qin Shuang Di, sondern es ist vor allem auch die Art, wie er nachher das Riesenreich regiert hat, nämlich durch die Schaffung von einer zentralisierten, bürokratischen Staatsorganisation, die von der Hauptstadt aus das Reich kontrolliert hat. Er selber ist eine sehr umstrittene, kontroverse Figur. Also, der hat auf der einen Seite, kann man eben sagen, er ist Begründer vom chinesischen Kaiserreich, eigentlich von China, wo es eben Kontinuitäten bis in die Gegenwart gibt. Auf der anderen Seite ist er sicher auch ein Gewaltherrscher gewesen, also das Durchsetzen von diesen Gesetzen, das Durchsetzen von dieser Vereinheitlichung, das hat er mit härter Hand betrieben. Er hat ganz sicher den Widerstand nicht geduldet. Also von dem her ist er sehr eine kontroverse historische Figur und das versuchen wir hier auch in der Ausstellung zu zeigen.
Die Ausstellung Jakob Messerli, Direktor vom Historischen Museum von Bern. Die Ausstellung ist eine grosse Nummer. Ich bin hierher gefahren, schon im Qin-Tram. Man kommt dann rein, es ist ein spezieller Pavillon aufgebaut, wo man für Besucher extra für die Ausstellung aufgebaut hat. Das ist eine grosse Nummer.
Es ist eine grosse Ausstellung, die wir hier haben. Es ist aber auch ein grosses Thema, ein spannendes Thema. Und wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass es ein Thema ist, das auch bei breiten Kreisen auf Interesse stößt.
Und dass man dann ein asiatisches Restaurant macht, dass man das Ganze, wie soll ich sagen, auch noch ein bisschen ausschmückt, das gehört heute einfach dazu. So muss man eine Ausstellung heute verkaufen.
Ja, wir wollen ja eigentlich ein Gesamterlebnis schaffen. Das ist sicher im Zentrum die Ausstellung, aber es geht eben viel mehr dazu. Wir haben einen Katalog, der wird im Shop verkauft. Das ist eben mehr als ein Katalog, es ist auch ein Buch, das Hintergrundinformationen liefert. Wir haben dort natürlich auch Artikel aus China, es soll durchaus so ein bisschen die China-Stimmung aufkommen. Und dann gehört halt natürlich heutzutage auch dazu, dass man nachher in ein Museumscafé gehen kann. Wir haben das hier jetzt natürlich ein bisschen ausgebaut. Es ist mehr als ein Café, es ist ein veritables China-Restaurant, das wir hier im ersten Stock von diesem Pavillon haben, von diesem temporären Bau, der dann nachher eins von der Ausstellung wieder wird verschwinden.
Jetzt reden Sie nicht so gerne über Zahlen. Man braucht aber einen Sponsor, einen grossen, eine Grossbank ist es. Man erwartet auch viele Besucher. Ich habe gestern gleich eine Zahl gelesen. Ihr Stadtpräsident Alexander Tschäbet hat gesagt, man erwartet bis 500.000 Besucher für die Ausstellung, die bis im November hineingeht. Ist das eine Zahl, die Sie auch schon gehört haben?
Ich habe gestern auch die Zeitung gelesen, also ich habe das auch gelesen von unserem Stadtpräsident, aber das ist das Mysterium vom Stadtpräsidenten, also da kann ich dazu keinen Kommentar abgeben, wir bleiben dabei, wir tun keine Zahlen
kommunizieren. Eben, das wären dann 2000 Besucher pro Tag, ich habe das ein bisschen über den Daumen gepeilt, das wäre dann doch sehr viel.
Wie gesagt, wir reden nicht über Zahlen.
Gut, dann lassen wir das. Wir stehen jetzt, in der Zwischenzeit haben wir wieder einen Weg in dieser Ausstellung gemacht. Wir stehen jetzt vor einer Überblickstafel nochmal, die vis-à-vis von diesen Kriegern aufgebaut ist. Da sieht man über das ganze Grabfeld. Sie haben es ja schon ein bisschen angetönt. Das ist mehr als eine Anlage, die für den ersten Kaiser von China aufgebaut worden ist. Wie gross muss man sich das eigentlich vorstellen, das ganze Gelände, das wir jetzt hier im Überblick haben?
Also, das ist Grössenordnung, dass vielleicht so knapp 20 Quadratmeter Kilometer, die hier abgebildet sind. Zahlen gehen auseinander. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man dazu zählt. Tut man eigentlich nur die Gruben dazu zählen? Oder tut man beispielsweise Infrastrukturbauten, die gemacht wurden zum Schutz von diesem Grab? Man hat zum Beispiel weiter oben am Berghang einen Damm bauen, dass die Flüsse das Grab mal nicht überschwemmen können. Wenn man das dazu zählt, wird natürlich das Areal viel grösser. Also die Zahlen, die man in der Literatur der chinesischen Archäologen überkommt, variieren so zwischen rund 10 Quadratkilometer als kleinste Grösse bis zu 56 Quadratkilometer als Grösse für die Grabanlage.
Eine gigantische Anlage. Also, manchmal habe ich gedacht, der Kaiser ist glaube ich, ein bisschen grösser wahnsinnig.
Das kann man glaube ich, wirklich so sagen. Man kann es auch ein bisschen anders sehen und sagen, es ist eigentlich ein Ausdruck vom Selbstverständnis und vom Machtanspruch von diesem Kaiser. Und von dem her kann man auch sagen, das ist einmalig in der Geschichte, ein solches Grabmal in solchen Dimensionen, das übertrifft wirklich alles. Und das macht sie eigentlich auch so faszinierend, weil man nicht genau weiss, was hat eigentlich der Kaiser damit wollen. Was ist es? Es ist die Welt im Jenseits. Er hat ja nicht nur die Armee mitgenommen und Musiker und Akrobaten, wie wir vorhin gesagt haben. Er hat eine ganze Verwaltung mitgenommen. Es hat Beamte dort in diesem Jenseits. Es hat Wasservögel aus Bronze in diesem Jenseits. Es hat im Grunde genommen alles, was er im Diesseits kennt hat, ebenfalls in dieser Welt unter dem Boden im Jenseits.
Und was man aber sicher kann sagen, eben, man hat die Armeen und die Figuren hat man ausgraben oder einen Teil davon mindestens. Was man aber noch nicht gemacht hat, ist das eigentliche Hauptgrab von dem Kaiser aufgetan. Und da habe ich gelesen, da hat man die Vorstellung oder die Fantasie, ich weiss nicht genau, dass es da könnte Seen aus Quecksilber haben und ähnliche Kostbarkeiten. Auch da nehme ich an, man weiss nichts. Auch der Quecksilbersee, wissen Sie nicht, ob es den tatsächlich gibt oder nicht?
Also, das weiss niemand. Allerdings hat der Sima Chen, der Geschichtsschreiber, das Grab in diesem Hügel beschrieben. Also, man muss wissen, er hat 100 Jahre später gelebt, er hat das nie selber gesehen. Und beschreibt das, dass sämtliche Gewässer von der Welt mit Quecksilber nachgebildet sind. Also, der Yangtze und der Gelbe Fluss und Meer. Und mit Maschinen werde das Quecksilber am Fliessen gehalten. Das Firmament mit allen Sternen sind abgebildet. Es hat Miniaturpaläste dort und Kostbarkeiten. Mehr weiss man nicht, das ist die schriftliche Quelle. Vor ein paar Jahren haben Archäologen nachher Sondierbohrungen gemacht in diesem Grabhügel. Das muss man sich vorstellen, das ist ein riesiger Hügel, der hat etwa 400 Meter Seitenlänge, ist etwa 80 Meter hoch. Und haben bei diesen Sondiergrabungen in der Tat eine massive Quecksilbererhöhung festgestellt innerhalb von diesem Grabhügel im Vergleich zum umliegenden Gelände. Das tut dem natürlich spekulieren und man kommt dann fast so ein kleines, ich sage dann immer Howard Carter-Syndrom. Man will am liebsten selber mal wissen, was ist da drin. Die Archäologen sind aber heute der Meinung, dass sie das nicht auftun. Sie sind der Meinung, sie verfügen nicht über die Technologien, für das nachher aus konservatorischen Gründen wirklich können zu handhaben. Vielleicht geht es 10 Jahre, vielleicht geht es 50 Jahre, vielleicht geht es 100 Jahre, bis das geöffnet wird. Die Chinesen sagen einfach zu dem Zeitpunkt, wenn sie das Gefühl haben, dass sie das, was man da könnte finden, auch aus konservatorischen Überlegungen nachher könnte richtig handhaben.
Das heisst, man hat Angst, dass man sonst Sachen kaputt macht. Das ist mit dem, was wir da in dieser Ausstellung gesehen haben, nicht passiert. Der Stosstrupp von diesen Terrakotta-Krieger ist jetzt in Bern angekommen in dieser Ausstellung. Jakob Messerli, ich wünsche Ihnen viel Glück mit der Ausstellung.
Besten Dank. Danke für das Gespräch, Herr Sigrix.
Und danke Ihnen auch fürs Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.